NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Heute richtet sich der Blick aus allen europäischen Staaten und auch von den Börsenplätzen nach Griechenland zur Parlamentswahl. Die Wahllokale haben vor einer halben Stunde geschlossen. Wir haben erste Prognosen zum Wahlausgang und einen möglichen Wahlsieger. Außerdem schauen wir nach Dresden, wo heute Pegida-Anhänger auf die Straße gingen. Die erste Kundgebung nach dem Rücktritt des Pegida-Gründers Lutz Bachmann. Ein weiteres Thema ist die Situation in der Ukraine. Heute herrscht dort Staatstrauer nach dem Raketenangriff gestern auf die Hafenstadt Mariupol mit vielen Toten und Verletzten. Wir berichten über die Lage, außerdem einen Kommentar zu diesem Krieg mitten in Europa. Die Sportereignisse vom Wochenende fassen wir am Ende der Sendung zusammen. Das und mehr jetzt hier. Ich bin Antje Diekanz. Herzlich willkommen. Bei der Parlamentswahl in Griechenland gab es einen klaren Favoriten, das Bündnis der radikalen Linken Syriza. Ihr Versprechen an die Wähler, eine Abkehr von der Sparpolitik in Griechenland. Spitzenkandidat Alexis Tsipras will bei internationalen Gläubigern einen Schuldenerlass für sein Land durchsetzen. Mit diesen Versprechen scheint er jetzt tatsächlich gepunktet zu haben. Zu den aktuellen Prognosen spreche ich mit unserem Korrespondenten für die Region, Reinhard Baumgarten. Was sagen die Zahlen?
Hallo Frau Diekanz. Also es sieht spannend aus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine ganz klare Prognose, einen ganz klaren Trend, nämlich, dass Alexis Tsipras mit seinem Linksbündnis Syriza auf mindestens 35, andere sagen 39,5% der Stimmen kommt. Eine Agentur, nämlich dpa, legt sich dann einfach in der Mitte fest und sagt 37,5%. Das ist aber nur eine Prognose. Die erste Hochrechnung gibt es so in 1,5 bis 2 Stunden. Demnach käme eben die noch regierende Nea Demokratia auf 25%, andere sagen 23%. Und jetzt wird's spannend, weil die stärkste Partei kriegt als Bonus eben 50 Extrasitze im Parlament. Und deswegen ist noch lange nicht raus, wer wirklich der neue Regierungschef wird. Denn wenn das alles reicht, was wir gerade gehört und zusammengerechnet haben, dann könnte es sein, dass Syriza mit Alexis Tsipras eine absolute Mehrheit im Parlament hat. Und dann hätten wir wirklich einen Regierungswechsel schon jetzt in dieser Nacht. Also zumindest die Aussicht darauf.
Das heißt also durchaus noch eine ein bisschen komplizierte Lage, aber es könnte tatsächlich sein, dass dann Syriza auch ohne Koalitionspartner tatsächlich regieren kann.
Ganz genau. Und wenn das eintritt, dann hat Herr Tsipras natürlich wirklich sein Wahlziel erreicht. Ob er dann seine Wahlversprechen auch umsetzen kann, das ist natürlich, das steht wirklich auf vielen anderen Blättern. Aber er wäre dann wirklich der neue Regierungschef. Nicht gleich, er muss natürlich erstmal den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Aber wenn er, und das könnte sich heute Nacht schon herausschälen, die absolute Mehrheit an Parlamentssitzen hat, ja, dann kriegt er den Regierungsauftrag.
Viele hatten ja auch vermutet, dass sich die Politikunlust der Griechen auch wohl in einer niedrigen Wahlbeteiligung ausdrücken könnte. Wie viele haben denn abgestimmt? Weiß man das jetzt schon?
Es gibt darüber noch keine Zahlen. Fest steht, in Griechenland gibt es eben Wahlzwang, Wahlpflicht, nennen wir es mal lieber so rum. Aber es gibt natürlich niemanden, der jetzt rumfährt und die Leute einsammelt und zwingt. Es gibt noch keine Zahl, wie viel wirklich zu Hause geblieben sind.
Und was bedeutet denn jetzt dann wohl das eventuelle Wahlergebnis für Griechenland und Europa? Wird Griechenland dann jetzt möglicherweise auf welchem Weg auch immer aus dem Euro aussteigen?
Das kann man heute wirklich noch nicht sagen, Frau Diekanz. Fest steht, Herr Tsipras hat zum Teil wirklich das Blaue vom griechischen Himmel herunter versprochen. Er hat gesagt, Schluss mit dem Spardiktat. Er will viele entlassene Staatsbedienstete, die Rede ist von rund 10.000, wieder einstellen. Er will den Mindestlohn wieder anheben auf über 750 Euro. Im Moment ist er bei etwa 560, 570 Euro. Also er hat den Griechen sehr viel versprochen. Und er hat so getan, als müsste ihm das Wahlvolk nur die entsprechende Prokura dafür geben, das Platzett dafür, und dann würde das alles Realität. Aber die Realität in Europa sieht völlig anders aus. Herr Tsipras wird mit Berlin und vor allem mit Brüssel reden müssen, mit dem IWF reden müssen, mit der EZB reden müssen. Denn Griechenland ist nach wie vor hochverschuldet und braucht fremdes Kapital.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Reinhard Baumgarten. Es sieht also so aus, als würde Griechenland einen neuen Ministerpräsidenten bekommen. Alexis Tsipras, 40 Jahre alt, studierter Bauingenieur. Zu Uni-Zeiten trug er lange Haare und reiste nach Kuba. Jetzt will er nach eigenen Angaben eben Schluss damit machen, dass viele Griechen bluten und blechen müssen. Bettina Meyer stellt den Shootingstar der griechischen Politik vor. Wenn Alexis Tsipras, Chef der radikalen griechischen Linkspartei Syriza, in Brüssel ist, fällt er kaum auf. Gekleidet wie der nette Onkel von nebenan, mit aufgeknöpftem Hemd und Anzugjacke, wirkt er brav, versöhnlich und locker. Er könnte auch als perfekter Schwiegersohn durchgehen. Dabei galt Tsipras noch vor kurzer Zeit als Eurofeind Nummer 1. Befürwortete den Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Wollte die Troika aus dem Land jagen. Zu Hause nutzte er das Bad in der Menge, um Stimmung gegen Europa und Deutschland zu verbreiten.
Sie sind keine Europäer, sie sind Merkelisten. Frau Merkel und Berlin sind die größten Anti-Europäer. Sie stehen fürs Auseinanderbrechen Europas, denn sie sagen, die Griechen und die anderen Völker im Süden sind faul. Wollen Sie das etwa unterstützen?
Doch nur wenig später präsentiert sich Tsipras in Brüssel als glühender Europäer. Verteidigt die Eurozone, sagt Dinge wie das Gerede in seinem Land über einen Austritt aus dem Euro müsse aufhören. Wenig später wiederholt Tsipras seinen Kuschelauftritt mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Der wirkt nach dem Treffen sichtlich gelöst.
Herr Tsipras spielt in seinem Land eine bedeutende Rolle und es ist für mich als Präsident einer europäischen Institution von großer Bedeutung, die Analyse des griechischen Oppositionsführers zu hören.
Tsipras lächelt versöhnlich. Doch so nett, wie das hier aussieht, ist es nicht, sagt Griechenland-Experte Richard Young vom Brüsseler Think Tank Carnegie Europe. Tsipras hat zwei Gesichter. Er repräsentiert einerseits eine neue Generation Politiker mit Charme. Er kommt von außerhalb des politischen Systems. Er steht vor der Herausforderung, Stimmen für seine Partei zu holen. Deshalb fährt er im Land einen harten Kurs gegen Brüssel. Ist er in Brüssel, muss er aber plötzlich kompromissbereit sein, um Deals auszuhandeln. Viele Politiker spielen dieses Doppelspiel. Werden sie gewählt, gehen solche Typen oft mehr Kompromisse ein, als sie vorher zugeben wollten, so Young. Dennoch weiß niemand so recht, wie weit der Syriza-Chef tatsächlich bereit ist zu gehen. Bei einem Interview mit dem Guardian kürzlich lehnte er sich weit aus dem Fenster.
Die Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης, έχει...
Würden wir morgen aus dem Euro austreten, wäre der Euro verloren. Alle würden das Vertrauen verlieren. Deutschland müsste die D-Mark zurückholen. Das ist ein Druckmittel für uns, das keine griechische Regierung bisher benutzt hat.
Χωρίς καμία διαπραγμάτευση.
Ob er sich nicht verkalkuliert, wenn die EU Griechenland tatsächlich aus der Eurozone wirft, will der Moderator wissen. Hören Sie mal, in der EU gibt es keine Mieter und Vermieter. Wir sind alle gleichberechtigt. Wenn Frau Merkel das nicht versteht, muss man es ihr beibringen. Und dann werden wir nicht mehr so nett sein. Am Ende, so glauben Experten, wird er sein wahres Gesicht erst zeigen, wenn er die Wahl gewinnt. Eins wird die Wahl aber in jedem Fall zeigen, mit was für einem Europa wir es in Zukunft zu tun haben könnten. Einem mit neuen, extremeren Ansichten. Laut den Experten kann das Europa entweder beleben und stärker machen oder die europäische Idee zerstören.
Ein Porträt von Bettina Meyer. Sonntags statt montags. Bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden war heute einiges neu. Es war die erste Kundgebung der Bewegung seit dem Rücktritt ihres Mitgründers Lutz Bachmann. Der 41-Jährige hatte vergangene Woche alle Posten niedergelegt, nachdem ein Foto von ihm mit Hitlerbärtchen veröffentlicht worden war und bekannt wurde, dass er sich im Internet ausländerfeindlich geäußert hatte. Außerdem war es das erste Mal, dass die Teilnehmerzahl bei Pegida in Dresden zurückging. Die Polizei geht von gut 17.000 Demonstranten aus. Sylvia Stadler berichtet.
Tausende kamen und viele trugen den Grund, der sie auf die Straße führte, auf Transparenten vor sich her. Multikulti stoppen oder Schluss mit der Islamisierung war da zu lesen. Manche Teilnehmer verteilten selbstgedruckte Handzettel, auf denen sie ausführlich eigene Ansichten oder einen Streit mit einer Behörde schilderten. Es gibt offenbar viele Gründe, sich Pegida anzuschließen und darüber sprechen deren Anhänger zunehmend auch in Mikrofone.
Ich kriege 475 Euro Ausländergeld. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Und als Land hereingibt, kriegst du 700. Das kann doch nicht sein.
Bin ich erstmal hier, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben eine mediale Plattform habe als Bürger. Und diese Plattform ist hier auf der Straße.
Als erste Rednerin sprach Pegida-Organisatorin Katrin Oertel. Sie erzählte, auf dem Heimweg von der letzten Kundgebung sei sie von einem jungen Mann mit Fahrrad angesprochen worden, der gleich erklärte, er sei Pegida-Gegner. Und doch hätten sie sich offen und ohne sich gegenseitig ins Wort zu fallen, ihre jeweiligen Ansichten erzählt. So könnte ein guter Dialog funktionieren, meinte Oertel.
So haben wir alle es geschafft, dass die Politik über viele Sachen redet, welche lange Zeit tabu waren.
Örtel wiederholte nochmals die 6 Forderungen von Pegida, zu denen unter anderem gehört, radikale Islamisten sofort auszuweisen. Außerdem forderte sie ein Volksbegehren, um die Polizeireform in Sachsen zu stoppen. Der Personalabbau sei nicht vertretbar. Zu den Teilnehmern sprach auch der Mitorganisator der Leipziger Legida-Kundgebung. Er erklärte, Differenzen zwischen beiden Bündnissen seien ausgeräumt. In der letzten Woche hatte sich Pegida noch von Legida distanziert. Unterdessen kamen durch die Polizei räumlich vom Theaterplatz getrennt auf dem nahen Schlossplatz auch tausende Pegida-Gegner zusammen und skandierten immer wieder Losungen.
Weil Flüchtlinge hier willkommen sind, weil das eine weltoffene Stadt sein sollte, in der jeder Zuflucht findet, der sie sucht.
Ich bin erschrocken und entsetzt über diese Kälte, Unbarmherzigkeit, Gefühllosigkeit und möchte zeigen, dass es hier in Dresden auch noch andere Leute gibt.
Sylvia Stadler von der Pegida-Demonstration in Dresden. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mindestens 30 tote Zivilisten, mehr als 80 Verletzte. Die ostukrainische Hafenstadt Mariupol zählt weiter ihre Opfer. Gestern war ein Wohngebiet mit Raketen beschossen worden. Für die Tat machen NATO und Ukraine die Separatisten um ihren Chef Alexander Sachatschenko verantwortlich. Jan Paluk hat berichtet.
Nach einer Analyse der Einschlagskrater gab die neutrale Beobachtermission der OSZE ein ungewöhnlich genaues Bild des Hergangs ab. Demnach seien mindestens 19 Raketen der Typen Grad und Uragan aus östlicher und nordöstlicher Richtung kommend in dem Stadtviertel eingeschlagen. Ziel sei möglicherweise ein nur 400 Meter entfernter Kontrollpunkt der ukrainischen Armee gewesen. Die OSZE-Beobachter lokalisierten zudem 2 Abschussorte, die auch von pro-russischen Separatisten kontrolliertem Gebiet liegen, nämlich jeweils unweit der Ortschaften Aktabria und Zaitschenko. Nur wenige Stunden nach dem Anschlag beobachteten die OSZE-Vertreter zudem abermals Raketeneinschläge, die diesmal tatsächlich den nahen ukrainischen Checkpoint trafen. In der Ukraine selbst wurde mit Gedenkminute und Mahnwachen der Opfer gedacht. Präsident Poroschenko sprach sich auf einer Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates gleichwohl für neue Friedensgespräche aus und für eine Umsetzung der Minsker Vereinbarung vom September. Russland hatte ebenfalls unterzeichnet. Die Ukraine bleibt eine Anhängerin einer friedlichen Lösung des Konflikts. Und sie steht zu ihren Verpflichtungen aus der Minsker Vereinbarung, Waffenruhe, Gefangenenaustausch, Schließung der Grenze zu Russland, Abzug fremder Truppen, Deeskalation und politische Lösung des Konflikts. Das alles bleibt für uns vorrangig. Der ukrainische Präsident Poroschenko widersteht damit erheblichem Druck im eigenen Land, eine harte Antwort auf die Toten von Mariupol zu suchen. Insbesondere in Teilen der Streitkräfte und Privatbataillone gibt es erheblichen Ärger über Poroschenkos immer wieder artikulierte Friedensbereitschaft. Dieser Kommandeur einer ukrainischen Freiwilligeneinheit spricht für viele seiner Kämpfer, wenn er sagt, Poroschenko dachte, wenn er die Krim aufgibt, dann beruhigt sich Putin. Jetzt meint er, er muss Donbass hingeben, damit Russland aufhört. Aber Russland wird nicht aufhören. Sie werden sich Mariupol holen, dann Saporische, dann Kiew. So war es immer in unserer gemeinsamen Geschichte und so ist es auch heute. Wir müssen uns auf einen langen, schweren Krieg vorbereiten. Schade, dass unser Präsident so charakterschwach ist. Er ist ein Hampelmann. Wenn er etwas entschlossener aufträte, wir hätten den Krieg in den ersten Etappen gewonnen. Jetzt müssen wir umso mehr zusammenhalten. Nach Darstellung der Kiewer Militärführung sind beim Abschuss der Raketen auf Mariupol russische Soldaten beteiligt gewesen. Dafür gäbe es Geheimdienstinformationen. Russland bestreitet jede direkte Verwicklung in den Konflikt. Allerdings wurden in den letzten Wochen auch von OSZE-Beobachtern immer wieder lange Kolonnen mit Nachschub und schweren Waffen auf dem Weg durch die Rebellengebiete beobachtet. Einer der Chefbeobachter der Mission, der Schweizer Alexander Hug, nannte zwar im Gespräch mit diesem Sender Russland nicht ausdrücklich beim Namen, er verwies aber darauf, dass die Separatisten nach Erkenntnissen der OSZE über eine, Zitat, differenzierte und ausgebaute Versorgungsinfrastruktur verfügen, über die ihnen Kriegsmaterial zur Verfügung gestellt wird, darunter auch Artilleriegeschütze und anderes schweres Gerät. Mutmaßungen darüber anzustellen, wer dahinter stehen könnte, sei aber nicht Aufgabe seiner Mission.
Zur Situation in der Ukraine war das ein Bericht von Jan Palukat. Bundesaußenminister Steinmeier appellierte heute noch einmal an Russland, seinen Einfluss auf die pro-russischen Separatisten geltend zu machen. Er will weitere Vierertreffen mit Russland, der Ukraine und Frankreich abhalten, damit der Vertrag von Minsk umgesetzt wird. Der Vertrag sollte eigentlich Frieden für die Region bringen. Doch das schert einen der Hauptakteure in diesem Konflikt wenig, kommentiert Hermann Krause.
Während sich alle Welt um die Einhaltung des Abkommens von Minsk bemüht, erklärte der selbsternannte und selbstgerechte Warlord Alexander Sachatschenko, dieser Vertrag von Minsk habe für ihn und seine Leute keine Bedeutung mehr. Vielmehr werde er jetzt den Befehl zu einer Offensive geben. Sachatschenko hat sich im letzten Winter wählen lassen zum Regierungschef von Donetsk. Anerkannt wurde er aber von niemandem. Nun schwingt er sich auf zum Herrscher über Leben und Tod. Bei alledem ist das Verhalten des Kreml eine einzige große Lüge. Zu behaupten, dass Moskau die Separatisten nicht unterstützt, ist mehr als eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes. Wie sollten diese so hochgerüsteten Bürgerwehren oder Freiwilligen gegen die ukrainische Armee bestehen, wenn nicht mit Unterstützung aus Moskau? Russland liefert Panzer, Waffen, Raketen. Nicht nur nach Auskunft der NATO, auch unbeteiligte Beobachter bestätigen dies. Und kämpfen auch russische Soldaten in der Ukraine? Wladimir Putin meinte lapidar, sie machen dort Urlaub. Hingegen behauptete der ukrainische Präsident Poroschenko in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum, 9000 russische Soldaten wären in der Ukraine. Und wenn es nur die Hälfte oder ein Viertel sind, es ist eine traurige Entwicklung. 25 Jahre nach Zerfall der UdSSR bekämpfen sich die Ukraine und Russland im Streit um Land- und Einflusszonen. Zu glauben, der ukrainische Präsident, vom Westen hofiert, hätte keine anderen Mittel als militärisch zu agieren, ist dabei ein Fehler. Als die Aufstände in Donetsk und Lugansk begannen, schickte er keine Emissäre, keine Verhandlungspartner, sondern Panzer und Militär. Die selbsternannten Republiken werden von Kiew isoliert, finanziell und wirtschaftlich. So gewinnt man nicht die Herzen seiner Landsleute zurück. Und auch die ukrainische Armee und die vielen nicht mehr zu kontrollierenden Bataillone, sie sind Teil dieses mörderischen Kampfes und auch für den Tod von Zivilisten verantwortlich. Kritisiert aber wird Kiew weder von Brüssel noch von Washington. Dabei ist Schwarz-Weiß-Denken in diesem komplizierten Konflikt fehl am Platz. Die USA, stets auf ihren Führungsanspruch bedacht, sehen durchaus mit Wohlwollen, dass die strategische Partnerschaft zwischen Russland und Europa in die Brüche geht. So hat Washington verhindert, dass über eine vorsichtige Lockerung der Sanktionen gegen Russland in der EU nachgedacht wird. Denn gebracht haben diese bisher eigentlich nichts. Vielmehr glauben die normalen Leute, sie seien nur ins Leben gerufen worden, um Russland zu erniedrigen und Putin zu stürzen. Ein Bezug zur Ukraine wird nicht hergestellt. Das jetzt bombardierte Mariupol liegt weit entfernt von Donetsk und Lugansk. Es gibt dort keine russischsprachige Bevölkerung, die sich bedroht fühlt. Deshalb auch kein Grund der Separatisten, die Hafenstadt vor der angeblichen Willkür der Ukrainer schützen zu wollen. Sollten die Separatisten dennoch versuchen, diese Stadt als Brückenkopf zur Krim einzunehmen, könnte aus dem noch lokal begrenzten Krieg ein großer Krieg in Europa werden. Eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist.
Das war ein Kommentar von Hermann Krause. Vor 4 Jahren haben in Ägypten die Demonstrationen begonnen, die zum Sturz des langjährigen Machthabers Mubarak führten. Zum Jahrestag des Volksaufstandes kam es an diesem Wochenende zu Ausschreitungen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden 11 Menschen getötet. Es gab Dutzende Verletzte. Karin Sens berichtet über die Ereignisse und erinnert an die Zeit, als viele Ägypter Hoffnung auf eine bessere Zukunft hatten.
نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا
Vor 4 Jahren strömten Massen auf den Tahrirplatz. Er ist das Symbol für die Revolution in Ägypten. Heute ist der Platz menschenleer, abgeriegelt von Panzern, Demonstrationen verboten, alle Feierlichkeiten abgesagt. Das Land trauert um den verstorbenen König von Saudi-Arabien, Abdallah, hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi gestern erklärt. In seiner kurzen Rede ging er aber auch auf die Revolution ein. Der 4. Gedenktag heute bedeutet für uns alle ein neues Licht der Hoffnung. Er bedeutet Fortschritt und Bewegung. Die Revolution vom 25. Januar bedeutete Veränderung, die Ägypter voranbrachte. Als sie diese Veränderung korrigieren wollten, am 30. Juni 2013, waren sie nochmal erfolgreich. Sisi spricht vom Sturz seines Vorgängers Mohammed Morsi von der islamistischen Muslimbruderschaft. Seine Anhänger sind heute trotz des Verbots in mehreren Städten auf die Straße gegangen. Die Polizei trieb sie mit Tränengas auseinander. Demonstranten starben. Angeblich, so Sicherheitskräfte, hatten sie auf Bürger geschossen. Dabei hatte eine Reporterin des Staatsfernsehens am Vormittag noch erklärt, Heute ist ein offizieller Feiertag. Die Straßen sind leer, alles läuft normal. Die Menschen brauchen keine Angst zu haben. Über Kairo kreisen Hubschrauber. Sicherheitskräfte patrouillieren in gepanzerten Fahrzeugen. Plätze sind abgeriegelt. Wer kann, bleibt zu Hause. Angeblich wurden mehrere Sprengsätze an Straßen entschärft. Es gab aber auch Explosionen, unter anderem vor einem Kairoer Sportclub. Zwei Polizisten wurden verletzt. Schon im Vorfeld des Gedenktags wurden zwei Frauen bei Kundgebungen getötet. Eine am Freitag in Alexandria, eine gestern in Kairo. Die 32-Jährige von der linksgerichteten Volksallianz wollte mit Parteikollegen einen Blumenkranz am Tahrirplatz niederlegen. Fotos im Internet zeigen ihren Mann, wie er sie blutend durch die Straßen trägt. In den Kommentaren heißt es, keiner der Ladenbesitzer, keiner der Umstehenden habe sich getraut, ihnen zu helfen. Die Partei beschuldigt die Polizei, die Frau erschossen zu haben. Der Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist Ayman Surur sagte in einem Fernsehinterview, genauso hat die ägyptische Polizei schon früher getötet. So haben sie Demonstranten schon zu Mubaraks Zeiten behandelt und so machen sie es wieder.
Karin Sens berichtete aus Ägypten. Nigeria bricht vor den Wahlen im nächsten Monat immer weiter auseinander. Die Terrormiliz Boko Haram hat jetzt die Millionenstadt Maiduguri im Norden angegriffen. Armee und Luftwaffe des westafrikanischen Landes versuchen, die Islamisten zurückzuschlagen. Tausende Menschen sind schon aus der Region geflohen. Sie fürchten den Terror der Miliz, die immer wieder mit Massenentführungen von sich reden macht. Boko Haram hat hunderte Frauen und Mädchen in ihrer Gewalt. Einige davon kamen gestern überraschend frei. Sie waren vor 3 Wochen aus einem Dorf verschleppt worden. Alexander Göbel berichtet über die jüngsten Entwicklungen.
Dies ist eine abscheuliche und unverzeihliche Tat, die mich sehr wütend macht. Wir verurteilen sie auf Schärfste. Was den zweiten japanischen Staatsbürger betrifft, verlangen wir, dass ihm kein Leid zugefügt wird und fordern, dass er so bald wie möglich auf freien Fuß gesetzt wird. Terroristen des sogenannten Islamischen Staates hatten am Dienstag bekannt gemacht, dass sie 2 Japaner in ihrer Gewalt haben, Haruna Yukawa und Kenji Goto. Für die Freilassung der Männer, die bereits seit Monaten in der Gewalt des IS sind, verlangten sie 200 Millionen US-Dollar binnen 72 Stunden. Diese Frist war am Freitag abgelaufen. Gestern Abend erschien das 2. Video, in dem mutmaßlich der enthauptete Körper der Geisel Yukawa zu sehen ist. Goto, der 2. Gefangene, erklärt dazu, die Terrorgruppe Islamischer Staat verzichte jetzt auf ihre Lösegeldforderung. Stattdessen wolle sie ihn gegen eine in Jordanien inhaftierte irakische Extremistin austauschen.
They no longer want money, so
sie wollen kein Geld mehr. Damit ist die Sorge, Terroristen zu finanzieren, unbegründet. Sie verlangen nur noch die Freilassung ihrer gefangenen Schwester Sajida al-Rishawi. Es ist einfach. Ihr gebt ihnen Sajida und ich komme frei.
You give them Sajida. And I will be released.
Tatsächlich sitzt die mutmaßliche Terroristin in Jordanien im Gefängnis. Der Verzicht auf die Millionenforderung deutet auf die Absicht der Geiselnehmer, die Forderungen für die Entlassung von Kenji Goto auf ein realistisches Maß zu reduzieren. Japan und Jordanien müssen jetzt entscheiden, ob sie dieser Forderung nachgeben.
Good. Das war ein Beitrag aus Japan, wie Sie sicherlich gemerkt haben. Jetzt kommen wir zu Nigeria und Boko Haram, wo die Terrormiliz Boko Haram in den vergangenen Tagen wieder besonders zugeschlagen hat. Alexander Göbel berichtet aus dem westafrikanischen Land.
Erst lässt die islamistische Terrorgruppe Boko Haram am Samstag fast 200 Geiseln frei, hauptsächlich Frauen und Kinder, die vor knapp 3 Wochen aus einem Dorf im Nordosten Nigerias entführt worden waren. Dann greifen die Extremisten die Millionenstadt Maiduguri an, ebenfalls im Nordosten Nigerias. Augenzeugen berichten, über der Stadt seien am Morgen Kampfflugzeuge und Hubschrauber zu hören gewesen. In einer Twitter-Nachricht bestätigte das Verteidigungsministerium, die Armee und die Luftwaffe seien dabei, die Terroristen zurückzuschlagen. Über Maiduguri, wo mehr als 1 Million Menschen leben, wurde eine Ausgangssperre verhängt. Eine Eroberung der wichtigsten Stadt im Nordosten Nigerias wäre ein Erfolg mit großer Symbolkraft für die Terrorgruppe, die in der Region einen islamischen Gottesstaat errichten will. Im vergangenen Jahr war ein Angriff von Boko Haram auf Maiduguri gescheitert. Die Offensive der Terroristen auf Maiduguri überschattet nun den Besuch von US-Außenminister Kerry, der zurzeit in der südlichen Metropole Lagos mit Nigerias Präsident Jonathan zusammentrifft. Während seines Kurzbesuchs will Kerry auf gewaltfreie Präsidentschaftswahlen drängen. Diese sind für Mitte Februar geplant. Allerdings gab es bereits im Machtzirkel des amtierenden Präsidenten Zweifel, ob sie stattfinden können. Aufgrund der schlechten Sicherheitslage dürften sie in vielen Bezirken im Norden Nigerias nicht möglich sein. Seit dem Beginn der islamistischen Gewalt im Jahr 2009 soll Boko Haram allein in Nigeria inzwischen mehr als 15.000 Menschen getötet haben. Die Zahl der Flüchtlinge wird auf 1,5 Millionen geschätzt.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Marc Eschweiler aus der Sportredaktion ist ins Studio gekommen. Marc, die Biathleten waren an diesem Wochenende im italienischen Antholz zu Gast und haben einen fast perfekten Schlusstag des Weltcups gefeiert.
Ja, ein Sieg, einmal Platz zwei. Das ist die Bilanz der beiden Staffeln zum Abschluss. Die Männerstaffel um den aktuell besten deutschen Biathleten Simon Schemp musste sich nur Norwegen geschlagen geben. Und die Frauenstaffel sicherte sich dank Schlussläuferin Laura Dahlmeier sogar den Sieg. Dahlmeier trotzte dabei den schwierigen Bedingungen im Schießstand.
Die Bedingungen im Schießstand waren ja sehr böig, sehr wechselhaft, windig. Das war auf alle Fälle eine gehörige Portion Glück. Genauso hat vielleicht die Franzi Hüllebrand am Anfang schon mit Pech gehabt. Und letztendlich stehen wir jetzt oben und es ist ein Traum.
Ebenfalls gut in Form war heute Felix Neureuther. Der Skirennläufer wurde beim Slalom-Weltcup in Kitzbühel Dritter. Es war Neureuthers sechster Podestplatz in der laufenden Saison.
Insgesamt das Rennen, muss ich sagen, war genial. Super Werbung für den Skisport und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier zu fahren. Vor der Kulisse hier ist es Wahnsinn und hier auf dem Podium zu stehen natürlich noch umso schöner.
Der Sieg beim Slalom in Kitzbühel ging an den Schweden Matthias Horgin vor dem Österreicher Marcel Hirscher. Und beim Super-G der Damen in St. Moritz hatten die deutschen Starterinnen nichts zu melden. Viktoria Rebensburg fuhr als beste Deutsche auf Rang 8. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Lindsay Vonn.
An diesem Wochenende fand auch der Rodel-Weltcup in Winterberg statt. Die Zuschauerzahl war dürftig, die deutschen Erfolge aber groß.
Ja, sehr groß sogar. Es gab an diesem Wochenende zumindest keine besseren Rodler in Winterberg. In allen vier Wettbewerben gab es deutsche Siege. Heute zum Abschluss sogar einen Dreifach-Triumph bei den Frauen. Nathalie Geisenberger siegte vor Diana Eidberger und Anke Wischnewski. Und auch die Staffel holte sich zum Abschluss der Wettkämpfe den Sieg. Drei Wochen vor der WM ist Bundestrainer Norbert Loch natürlich mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden.
Die Athleten, die auch im Winter schon weit vorn waren bei den einzelnen Weltcups, haben hier gezeigt, dass sie es drauf haben. Ich bin mit der Vorbereitung im Moment dort sehr zufrieden. Natürlich, Ergebnisse brauchen wir auch nicht reden, die waren sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg.
Die Rodel-WM steigt übrigens in diesem Jahr im lettischen Sigulda. Wir bleiben im Eiskanal. Beim Bob-Weltcup in St. Moritz hat Francesco Friedrich seinen ersten Saisonsieg im Vierer-Bob nur knapp verpasst. Friedrich fuhr mit seiner Crew auf Platz 2. Weltmeister Maximilian Arndt wurde Dritter.
Die deutschen Tennisprofis bescheren uns aktuell auch nicht gerade mit Erfolgen. Bei den Australian Open sind alle ausgeschieden.
Als letzte deutsche Starterin heute leider Julia Görges. Die 26-Jährige aus Bad Oldesloe machte im Achtelfinale gegen die Russin Jekaterina Makarova einfach zu viele Fehler und verlor glatt in zwei Sätzen. Die Weltranglistenzweite Maria Sharapova dagegen steht im Viertelfinale. Und bei den Männern sind auch Andy Murray und Rafael Nadal in die Runde der letzten acht eingezogen.
Ja, und lassen Sie uns jetzt noch kurz über Fußball reden. Am kommenden Wochenende geht die Rückrunde in der Bundesliga wieder los. Für viele Clubs war das Wochenende die letzte Gelegenheit für einen Härtetest.
Ja, gestern beispielsweise für Dortmund und Schalke, da lief es nicht wirklich rund. Heute kam dann noch der Hamburger SV dazu. Der letzte Test vor dem Rückrundenstart ohne Fans und auch ohne Sieg. Gegen den dänischen Erstligisten Odense reichte es für den HSV nur zu einem 1:1. Und Hannover 96 hat heute zwar nicht gespielt, aber einen neuen Spieler verpflichtet. Rechtsverteidiger Peter Stojanovic kommt aus Maribor nach Hannover und er soll dort morgen einen Vertrag bis 2019 unterschreiben. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, noch zwei Ergebnisse vom 42. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Die Düsseldorfer EG hat gewonnen, 2:1 in Wolfsburg und die Hamburg Freezers haben gegen Iserlohn mit 9:4 gewonnen.
Tja, und mit diesen Ergebnissen endet dann das Echo des Tages. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.